Ganz herzlich grüße ich euch, freue mich, dass ihr nicht alleine hier bin. Ich dachte, am Pfingsten seid ihr alle im Urlaub. Ja. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Vielen Dank auch für die Lieder und dass ihr uns da mit reingenommen habt. Das ist ein Gewinn für uns. Vielen Dank. Lasst mich meine Predigt heute so beginnen. Ich erzähle eine Geschichte von einer älteren Dame, die im Norden Schottlands in einem wunderschönen Cottage lebte. Was heißt wunderschön? Das Ding war schon ein bisschen abgeranzt und die Dame war auch finanziell abgebrannt, so würde ich es mal sagen. Also lebte in sehr ärmlichen Verhältnissen. Sie hatte einen Sohn, aber der Sohnemann war ein paar Jahre zuvor nach Amerika ausgewandert. Jetzt lebte die Dame alleine in ihrem alten Haus und fristete irgendwie ihr Dasein. Eines Tages bekam sie Besuch von dem Dorflehrer. Und er wollte einfach fragen, wie es dieser Dame so geht. Und sie war ganz positiv unterwegs. Also sie sagte, auch vielen Dank, es geht mir eigentlich gut. Ja. Und was macht der Sohnemann? Dem geht es auch gut. Der hat einen guten Job in Amerika gefunden. Und der schreibt mir regelmäßig Briefe und berichtet, wie es ihm geht. Also der denkt ganz viel an mich. Die wirkt ja so ganz zuversichtlich. Und dann in einem Nebensatz sagt sie, die Dame noch, ja, und er legt mir immer so komische Bildchen in dem Brief mit rein. Da wüsste sie gar nichts mit anzufangen. Ja, die lägen da unten in der Schublade. Und dem Lehrer kommt das komisch vor. Und dann sagt er, ja, was für eine Bildchen denn? Holen Sie die doch mal hervor. Ja, und die gute Frau geht und kramt und sagt, ja, ich weiß auch nicht, was ich mit diesen Bildchen so machen soll. Ja, die schickt er mir immer. Und dann sagt der Lehrer, gute Frau, das sind amerikanische Dollar, Sie sind reich. Sie wusste nicht davon. Sie war so beschenkt und hat das gar nicht wahrgenommen, weil sie das nicht einzuordnen wusste. Und während ich das so sage und über diese ältere Dame ein wenig schmunzeln muss, muss ich natürlich auch sagen, also vielleicht ist uns das auch gar nicht so fern. Vielleicht geht es dir und mir genauso. Apostelgeschichte 2, wir sind beschenkt, der Heilige Geist. Welche Rolle spielt er in deinem und meinem Leben? Liegt er auch unten in der Schublade? Du weißt, irgendwas liegt da drin. Was ich damit anzufangen habe, weiß ich auch nicht so ganz. Und so dachte ich, ich nehme uns einfach mal mit in Apostelgeschichte 2, in das ganz klassische Kapitel, das über Pfingsten und das Wirken des Geistes spricht. Und wir machen uns dann gemeinsam ein paar Gedanken dazu. Ihr, die ihr eine Bibel da habt, schlagt gerne mit mir zusammen Apostelgeschichte 2 auf. Lasst mich vorweg noch sagen, die Perspektive, das ist wenigstens eine doppelte, die wir vor Augen haben müssen, wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen. Zum einen die Perspektive eines Zeugen. Ja, ich habe kein besseres Bild gehabt als das hier. Ja, ich hoffe, man kann das erkennen. Der hinten ist ein Unfall. Der hat es gesehen und der kann jetzt als Zeuge davon berichten. Also Pfingsten rüstet die Jünger aus, Zeugen für Jesus Christus zu sein. Das ist die eine Perspektive und so finden wir es ja auch im Neuen Testament, dass Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria, Judäa und bis an das Ende der Erde. Und damit sie Zeuge sein können, braucht es Pfingsten. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, Pfingsten geschieht ja nicht in den luftleeren Raum hinein, sondern wir finden hier ganz viele Anspielungen auf das Alte Testament. Pfingsten erklärt sich nur überhaupt auf dem Hintergrund des Alten Testamentes. Erst dann können wir es im vollen Umfang erfassen. Und ich will versuchen, so heute Morgen diese zwei Linien für uns ein wenig durchzuziehen, in der Hoffnung, dass ich dann am Ende bei uns lande. Wir sind beschenkt. Wir dürfen den Heiligen Geist haben. Und aus diesen zwei Perspektiven sollten wir den Text betrachten. Ich lese uns den ersten Abschnitt Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Da hörte man plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren alle entsetzt und wunderten sich und sagten zueinander, sind diese nicht alle, die da reden, aus Galiläa? Wieso hören wir sie denn an, jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von der Gegend von Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache von den großen Taten Gottes reden. Sie waren alle entsetzt und ratlos und sagten zueinander, was wird das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sagten, sie sind voll von süßem Wein. Also soweit mal der Kerntext des Pfingstereignisses. Fangen wir an, das aus dem Alten Testament nachzuzeichnen. Für uns ist das etwas merkwürdig, weil wir können es nicht so ganz packen, was dort steht. Und da merken wir, wir haben die typisch deutsche Brille auf. Schlagen wir das Alte Testament auf und die Leute in deren Kontext in Jerusalem, in dem Pfingsten geschah, die hatten das natürlich vor Augen, weil die das Alte Testament vor Augen hatten. Und da wird deutlich, diesen Geistempfang im jüdischen Kontext, den kannte man durchaus. Dann lesen wir in 5. Mose 11, Vers 25 und folgend, da sind die 70 Assistenten, die, oder Älteste, ja, die Mose als Assistentin einsetzt. Und sie werden berufen und dann steht dort, und der Herr kam hernieder in der Wolke und redete mit ihm, mit Mose, und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihn ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Da merken wir, das ist ein Phänomen, das kennt man bei den Juden. Der Geist Gottes kommt und sie beginnen in anderen Sprachen zu reden, in Verzückung. Dinge, die ihnen Gott einfach gibt. Also der Jude kennt das, wir haben das auch an vielen anderen Stellen des Alten Testamentes, Reden in Verzückung oder prophetisch reden, so wird es uns dargestellt. Aber dieses Phänomen, der Geist Gottes kommt, ergreift besonderen Besitz von einer Person und sie redet in Worten, die nicht die eigenen sind, das kennt man bei den Juden. Das heißt, wenn jemand so vom Geist ergriffen wird, ist er ein besonderes Werkzeug Gottes. Diesen Link haben wir nicht. Ja, ganz klar, wir sind nicht so vom Alten Testament jüdisch geprägt. Aber das weiß man einzuordnen, damals in Israel. Das historische Pfingstfest, also es ist eine exegetische Beobachtung, und umreißt das ein wenig für uns. Was war das für eine Veranstaltung? Es wird uns als Wochenfest genannt. Es war das Fest der Ernte oder der Erstlinge. Es war in Israel üblich, wenn die Ernte begann, dann brachte man die erste Frucht, die man geerntet hatte, und bot sie im Tempel dar. Und von da an tickte die Uhr. Man hatte jetzt 49 Tage Zeit, also 7 mal 7 Tage. Deshalb das Wochenfest. Also die Juden, die lieben das, in solchen Wochenkategorien zu denken. Das Wochenfest meint 7 Wochen. Verstehen wir, ja, also 49, 7 mal 7. Sie haben auch die Jahrwochen, so begegnet es uns im Danielbuch. Das sind alles Zeiteinheiten, die sind uns eher fremd, bei den Juden aber gängig. So, man begann die Ernte und dann ging man nach Hause aufs Feld und jetzt hatte man 49 Tage Zeit, die Ernte einzubringen. Und am 50. Tag war ein gesetzlich vorgeschriebener Feiertag. Da mussten alle, die in einem Radius von 3 Tagen rund um Jerusalem wohnten, die mussten nach Jerusalem kommen zu diesem Erntedankfest oder Pfingstfest oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das heißt, es gab keinen Zeitpunkt, an dem mehr Leute in Jerusalem waren als an diesem Fest. Die Straßen waren pickepacke voll. Sowas haben wir hier in Detmold gar nicht. Wie heißt denn der große Jahrmarkt hier in Detmold? Ja, ihr seid mir Partylöwen. Also, sagen wir das Oktoberfest in München. So, tausende Leute zusammen. So müssen wir uns das vorstellen. Ja, also in Lemgo. Kläschen. Ja, Kläschen ist uns heilig in Lemgo. Ne? Also. Andreasmesse, danke, das Wort habe ich gesucht. Ja. Also Andreasmesse in Jerusalem, die ganze Stadt ist auf den Beinen. Ja. Und das ist die Situation, in die hinein Pfingsten geschieht. Und da merkt man schon, das hat einen ganz öffentlichen Charakter. Alle sollen es sehen und ihm begegnen. Dann der Ablauf des Festes war folgender. Es gab ein ganz offizielles Opfer. dass fürs Erntedankfest gehalten wurde. Und dann gab es aber auch den Aufruf, dass man Dankbarkeit leben sollte. Das heißt, zusätzlich zu den offiziellen Brandopfer, die es gab, gab es nun Dankopfer, die aus Lebensmitteln bestanden. Das heißt, wenn du Radieschenbauer in Israel warst, dann hast du eine große Schüssel Radieschen mitgenommen und hast die zum Dankfest dem Herrn geopfert. Das war deine ganz persönliche Dankbarkeit, die du ausgedrückt hast. Das war üblich. Die Erinnerung an Gottes Durchtragen, das sprachen sich die Familien zu. Das war üblich bei dem Fest. Und man musste sich gegenseitig daran erinnern, wir waren Sklaven in Ägypten und der Herr hat uns befreit. Das gehörte auch noch dazu, zu dem Fest. Und es war Ruhe vorgeschrieben. Also einer der ganz wenigen gesetzlichen Feiertage, die man damals im alten Israel schon hatte. Und weil man sowieso frei hatte, bevor man zu Hause aufräumt, geht man lieber nach Jerusalem feiern. So, das war die Handhabe, in die hinein Pfingsten geschieht. Und es stellt sich dann doch die Frage, so, was genau fand da denn statt? Es fällt auf, der Text beginnt mit das ganze Haus. Das war nicht der Tempel, sondern da waren Leute irgendwo zusammen in einem Haus. Und wenn man fragt, welches könnte das gewesen sein, dann müssen wir das Kapitel davor aufschlagen. Also die Apostelgeschichte wurde ja nicht in Kapiteln geschrieben, wie wir sie heute haben, sondern in einem Rutsch. Und diese Kapitel- und Verseinteilung kam ja erst später dazu. Das heißt, wo begann Pfingsten? Wahrscheinlich irgendwo in einem Haus. Wir lesen Kapitel 1, Vers 13, dass sie alle zusammen waren. Kapitel 1, Vers 15, 120 Leute auf dem Dach. Nicht auf dem Dach, aber auf dem Dachzimmer. So. Wahrscheinlich sind das die 120, mit denen Pfingsten beginnt. Es beginnt irgendwo in einem privaten Haus und am Ende dieses Verses merken wir, sie sind in der Öffentlichkeit unterwegs. Jetzt haben sie ihre fromme Dachstube verlassen und Gott sendet sie zu den Menschen hinaus. Also die zweite Hälfte des Pfingstereignisses findet öffentlich statt. Wir müssen uns das so vorstellen, mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesen Säulenhallen um den Tempel herum. In Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass die Christen sich in der Halle Salomos trafen. Halle Salomos, diese Säulenhallen, hatten zwei Namen. Diese Hälfte hieß die Halle des Königs und diese Hälfte hieß die Halle Salomos. Das heißt, da trafen sich die Christen, aber es war ja Andreasmesse. Oder wie heißt das Ding nochmal? Es war das heißt, dieser Vorhof war voll mit Menschen. Und der Heilige Geist begegnet ihnen und jetzt treibt es sie zu den Menschen hinaus. Und dort findet Pfingsten dann statt. Welche Person müssen wir uns vorstellen? Und das ist auffällig. Ja, Lukas betont es ganz deutlich, dass er sagt, ich hoffe, man kann das sehen hier in Rot, alle, auf einen jeden, alle wurden erfüllt. Der Geist gab ihnen die Worte. Und das ist das, oder ein ganz besonderes Phänomen an Pfingsten, denn man kannte zwar das Ausgießen des Geistes und dieses Phänomen, man redet mit Sprachen, aber das war nur für ganz privilegierte Leute vorhergesehen. Wir wissen im Alten Testament, die Propheten hatten den Heiligen Geist, also die von Gott eingesetzt. Dann gab es ja auch Prophetenschüler, da war das nicht so klar. Einige besondere Könige hatten den Heiligen Geist, einige besondere Richter hatten den Heiligen Geist und die zwei Haupthandwerker der Stiftshütte hatten den Heiligen Geist. Ja, die haben so ganz komische Namen, Oliob und Bezalel. Das ist ja nochmal ein lustiger Name für einen Chefhandwerker, Bezalel. Ja, aber na gut, ist eine andere Baustelle. So, also, wenn du nicht König oder Prophet, besonders von Gott eingesetzt, oder Richter oder Bezahler bist, hast du keine Chance auf den Heiligen Geist. Also du und ich im Alten Testament, so wir ganz Normalsterbliche, wir wüssten gar nicht, wovon die Rede ist. Wir hatten keine Chance auf den Heiligen Geist. Und das Besondere ist, und das arbeitet Lukas hier so heraus, jetzt nicht mehr nur für einige Privilegierte, sondern der Heilige Geist steht allen Glaubenden zur Verfügung. Und es wird deutlich, jeder Glaubende ist von nun an ein besonderes Werkzeug Gottes. Das fällt auf. Dann werden die Phänomene uns beschrieben und sie werden uns so dargestellt, dass sie mit Sinnen wahrgenommen werden können. Und jetzt merken wir, hier werden Zeugen ausgerüstet. Es ist die Rede davon, ein Brausen, ein Geräusch, das konnte man hören. Und das war wichtig. Es war nicht nur so, ich habe das Innewissen, der Heilige Geist ist gekommen, sondern das war hörbar. Sie konnten nachher Zeuge sein von dem. Es war auch sichtbar, wie Feuerflammen. Feuerflammen, da denken wir voll die Action. Aber nein, es geht nicht um Silvester, sondern auch das ist bei den alten Juden natürlich ein Symbol, das sie sehr gut kannten. Im Alten Testament offenbart sich Gott oft in Feuer. Ja, da lesen wir, wie er den Bund mit Abraham schließt und da geht er in einer Feuergestalt durch. Wir lesen vom brennenden Dornbusch. Wir wissen von der Wolkensäule und von der Feuersäule. Das heißt, ein nicht verzehrendes Feuer war ein Symbol für Gottes Gegenwart. Das sehen die, das nehmen die ganz in echt wahr. Zungen macht deutlich, ich gebe euch Worte, die ihr nun sprechen sollt. Also Pfingsten rüstet sie in einer besonderen Art und Weise aus, indem gesagt wird, geh und erzähl von dem, was du mit mir erlebt hast. Du sollst mein Zeuge sein. Das fällt auf. Dann fällt auch auf, wenn wir nochmal die alttestamentliche Brille aufsetzen, dass hier im Pfingsten natürlich ganz viele Phänomene beschrieben werden, die wir auch in 2. Mose 19 finden. 2. Mose 19 ist so ein Schlüsselkapitel im Alten Testament. Das Volk Israel ist am Berg Sinai, sie sind gerade aus Ägypten ausgezogen. Gott gibt ihnen die Gebote und fordert sie auf, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr mein Volk sein. Und sie sagen, alles klar, machen wir. Sie schließen einen Bund oder einen Vertrag mit Gott. Und da haben wir ganz ähnliche Phänomene, nämlich die Gegenwart des lebendigen Gottes, das wird da herausgearbeitet. Dann die Schaffung seiner Gemeinde, eines heiligen Volkes, von Königen und Priestern. So wird es uns dargestellt. Und das ist es ja auch, was wir in 1. Petrus 2 dann finden, auf die neutestamentliche Gemeinde angewandt. Hier entsteht ganz echt ein neues Volk Gottes und die Phänomene sind ganz ähnlich. Dort Sturm und Feuer als sichtbare Zeichen des gegenwärtigen Herrn. Und es wird deutlich, wenn wir vom Alten Testament kommen, die Symbole, die Gott wählt, macht deutlich, ihr seid das neue Volk Gottes. Mit euch habe ich Besonderes vor. Ihr seid das Volk von Königen und Priestern, das für mich einstehen und für mich Zeuge sein soll. Und als letztes die Realisierung eines neuen Bundes. Von hier an beginnt das Neue Testament. Also diese Parallele zum Alten Testament ist so deutlich. Und während wir uns das in Erinnerung rufen müssen, weil wir ja nicht in der Synagoge aufgewachsen sind, sind das Elemente, die haben die alten Juden sofort fix. Und sie wissen, was hier passiert. Das fällt auf. Dann die Zielgruppe. Genau genommen, hier werden ja ganz viele aufgezählt und dann wird gesagt, Juden und Proselyten. Proselyten waren Leute, die zum jüdischen Glauben konvertiert sind, aus anderen Volksgruppen. Und wenn wir das genau nehmen, diese Volksgruppen hätte man alle erreichen können mit Aramäisch, was damals in Israel gesprochen wurde, oder mit Griechisch. Da könnte man sagen, das ist vollkommen ineffizient, was Gott hier tut. Zwei Sprachen hätten doch vollkommen gereicht. Aber nein, Gott ist es ganz wichtig, dass jeder in seiner Sprache Gott hört und Gott begegnen kann. Und deshalb schickt er dieses besondere Phänomen. Zweitens, Deutung und Auslegung, die Bedeutung von Pfingsten. Es wird deutlich, Pfingsten gab den Glaubenden oder den Aposteln die Ausrüstung, die sie brauchten für diesen Zeugendienst. Vorher hätten sie es nicht gekonnt. Wenn wir ins Neue Testament blicken, dann begegnet uns in Johannes 21 eine ganz ähnliche Situation. Jesus ist nicht mehr da. Und was machen die Jünger? A, ein langes Gesicht und B, wir kennen die Story, dass Petrus sagt, tja, was machen wir denn jetzt? Ach, wisst ihr was, ich habe mal richtig ordentlich Fischer gelernt, mache ich wieder. Und die anderen sagen, ach super, wir übrigens auch. Und die Jünger gehen alle zurück in ihr altes Leben und leben so, als hätte es Jesus nie gegeben. Jetzt hingegen sind sie ausgerüstet mit dem Heiligen Geist und sie gehen nicht zurück in ihr altes Leben, sondern sie begreifen, Gott hat uns gesetzt als Zeugen in diese Welt und befähigt dazu. Ich musste schmunzeln, ich las eine Begebenheit von Napoleon. Zu Napoleons Zeiten ist der Dampfmotor in Frankreich ganz groß von der Industrie entdeckt worden. Und jetzt kamen einige pfiffige Techniker und Militärs und wollten Napoleon für den Dampfmotor begeistern. Und sie sagten zu ihm, Mensch, mit dem Dampfmotor, da können wir Schiffe bauen, Kriegsschiffe, die sind viel schneller an dem Einsatzort, sie transportieren deine Truppen viel schneller und du kannst viel mehr leisten damit. Und Napoleon, technisch unbewandert, ging ans Fenster, schaute raus und sah, wie draußen sich jemand eine Zigarette anzündet. Oder Zigarre, damals rauchte man noch nicht Zigarette. Ja. Eine Zigarre anzündet und dann soll er diesen Satz gesagt haben, dass er sagt, dies bisschen Dampf, was soll das schon bewegen? Ja. Und es gab unter Napoleon keine Kriegsschiffe in Frankreich, die mit Dampf betrieben wurden. Ja. Dies bisschen Dampf, was soll das schon bewegen? Heute wissen wir, Wasserdampf hat eine Kraft, es bewegt Schiffe, es bewegt Kraftwerke. Bis heute wird ganz viel von unserem Strom über solchen Dampf erzeugt. Was soll das bewegen? Es ist die Ausrüstung, die Kraft, wodurch Gott wirkt. Und es ist mehr als nur, wir liefern eine Veranstaltung ab, sondern Gott wirkt durch diese Veranstaltung und liefert Menschen. Und bewegt Menschen. Das fällt auf. Dann Pfingsten stellt auch ein neues Zeitalter dar. Das Zeitalter der Gemeinde beginnt. Von da an weiß jeder Glaubende wird von Gott durch den Geist gerufen. Keiner von uns hat sich selbst den Glauben geschenkt. Keiner von uns hat so ein gutes Argument gehört, dass er von nun an glaubt. Nein, jeder wird von Gott gerufen. Jeder wird von Gott gehalten. Ja, da denke ich an Römer 8, 26. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dass du heute glauben kannst, ist eine Folge des Heiligen Geistes. Jeder wird von Gottes Geist geleitet. Wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, nur mal mit der Frage, wie hat Gott die Apostel geführt? Dann wird deutlich, ganz oft wird ausgedrückt, der Geist wies in diese oder in jene Richtung, öffnete oder schloss eine Tür. Ist jetzt ein eigenes Thema. Durch den Geist begabt, da denke ich an Stellen wie Epheser 4, an 1. Korinther 12, an 1. Petrus 4, Gaben, die der Geist gibt, die uns befähigen zum Dienst. Jeder wird durch sein Wort geleitet. Ja, die Stelle ist von Robert heute schon genannt worden. Wir haben das in Johannes 14, Johannes 16, Vers 13. Der Heilige Geist, der sie in alle Wahrheit leiten wird, er erschließt uns das Wort Gottes. Und nochmal ein alttestamentlicher Link. In Pfingsten wendet sich Gott der Menschheit zu. Also die Beziehung zu 1. Mose 11 oder Genesis 11. Ich habe dieses Bild von der Kinderbibel hier mit reingenommen. Der Turmbaum zu Babel. Gott schenkt eine Sprachenverwirrung, weil die Menschheit sich zusammenrottet und sich gegen Gott aufmacht. Ja. Und Gott schickt die Sprachenverwirrung, die Menschen auseinanderdriften lässt. Und hier wird dieser Prozess ein Stück weit rückgängig gemacht. Und es wird deutlich, durch Jesus Christus sendet Gott uns seinen Geist und er ruft die Glaubenden in Jesus Christus zusammen. Also das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht Trennung und Spaltung, sondern Einheit will er bewirken. Soweit mal zur Bedeutung von Pfingsten. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, was ist da überhaupt passiert? Und ich dachte, wir nehmen uns heute Morgen mal die Zeit und denken ein wenig drüber nach. Ja, die Personen, es waren alle Akteure, die Gott da zusammengerufen hatte. Es waren auch mehr als die 12. Denn wenn wir die Personengruppen lesen, die da genannt werden, dann merkt man, das sind mehr als 12. Also nicht nur die 12 Apostel, es ging darüber hinaus. Das wird deutlich. Dann was wurde da überhaupt gesprochen? Jetzt je nachdem, aus welcher Prägung du kommst, klingt dir das suspekt oder eben nicht? Und es macht Spaß, mal drüber nachzudenken, welche Worte werden dort gebraucht. Ich werde jetzt auch in diesem Punkt Zuflucht im Griechischen nehmen. Das Neue Testament ist ja nicht im Deutschen geschrieben worden, sondern dass wir einen Moment drüber nachdenken, welche Worte werden dort gebraucht, weil es uns hilft, diese Begriffe näher zu definieren und zu verstehen, was da passiert ist. Ein Wort, das lesen wir in Kapitel 2, Vers 4, meint einfach reden. Manchmal wird es auch mit predigen übersetzt. Das griechische Wort ist laleo und es meint einfach sprechen. Also, meine Frau und ich, wir haben uns unterhalten. Wenn ich das im Griechischen so sagen würde, dann würde ich dieses Wort nehmen. Laleo, wir reden miteinander. Ja. Ist ein Begriff. Ein anderer Begriff, der gebraucht wird, ist in Zungen oder Sprache. Hier steht das Wort Glossa und es meint einfach das Organ. Ja, zunächst mal das Organ, aber es kann auch für Sprache verwandt werden. Und zwar für eine Sprache, die man versteht oder eine Sprache, die man nicht versteht. Ja, in 1. Korinther 14 finden wir dieses Wort Glossa. Da wird die Gabe des Zungenredens beschrieben und dort steht, keiner versteht ihn. Er redet allein für Gott. Und da wird das Wort Glossa gebraucht. Man merkt dieses Phänomen der Geistesgabe in 1. Korinther 14, das hat man nicht verstehen können. Aber das Wort alleine Glossa sagt noch nicht, ob das ein verständliches Reden oder unverständliches Reden ist. Das kann beides bedeuten. Dann haben wir ein weiteres Wort hier im Neuen Testament, das verstehen wir alle, Dialektos. Da kommt unser Wort Dialekt von her. Ja. Und Dialekt meint einfach eine Sprache, die man versteht. In der Apostelgeschichte finden wir dieses Wort mehrfach und es meint immer eine verständliche Sprache mit Punkt und Komma, die der andere am Ende verstehen kann. Es wird nie gebraucht für eine unverständliche Sprache. Ja. Und Dialektos macht deutlich, es war nicht irgendein Gebrassel, sondern das war eine Sprache, die man ganz in echt verstehen konnte. Eine andere Sprache. Ja, und dann werden uns die ja hier genannt. Also Gott befähigt seine Kinder, in anderen bestehenden Sprachen zu reden. Das Wort Dialektos schließt ein Gebrassel aus oder ein unverständiges Reden. Dann haben wir noch ein viertes Wort, Aphthengomai. Und das meint einfach laut erklären. Das sagt wenig über den Inhalt, das macht einfach was mit der Lautstärke. Ja. Also der Willi Westphal im Tempel, der hat ordentlich aufgedreht, als die Apostel da kamen. Das war richtig laut und die Menschen liefen zusammen und wollten wissen, was ist das für ein Krach? So, das sind die vier Begriffe, die gebraucht werden, um dieses Phänomen zu beschreiben. Und es wird deutlich, das ist doch genau das, was Jesus gesagt hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr sollt erzählen von dem, was ihr mit mir erlebt habt. Und hier kommen Menschen mit ganz unterschiedlichen Sprachgruppen zusammen. Und ich will, dass ihr ihnen sagt, was Gott wirkt in dieser Welt. Und zwar so, dass es jeder versteht. Das ist meine Absicht mit euch. Und so geschieht Pfingsten. Die Frage ist dann natürlich auch, ja, was wurde denn geredet? In meiner Kinderbibel steht dann ganz oft, oder man hört das so, sie haben evangelisiert. Nein, haben sie nicht. Das ist falsch. Ja. Ab Vers 14 beginnt dann eine evangelistische Predigt, die Petrus hält. Aber zunächst einmal wird gesagt, sie reden von den großen Taten Gottes. Sie erzählen von dem, was Jesus gemacht hat. Sie erzählen von dem, wie passt Pfingsten und das Alte Testament und all das, was Gott bewirkt hat. Wie passt das zusammen? Und das erklären sie. Wir würden heute sagen, sie halten eine Vorlesung im Bereich der Heilsgeschichte. Das ist systematische Theologie, was sie hier tun. Da erzählen sie von. Das klingt für uns ein bisschen komisch. Aber Leute, das sind ja Menschen, die kommen aus der jüdischen Bubble. Die verstehen das alles. Und ihnen wird erklärt, wenn du das Alte Testament ernst nimmst, musst du anerkennen, Jesus Christus ist der Messias. Das erklären sie hier anhand der großen Taten Gottes. Ja. Der Text geht dann noch weiter. Sie entsetzen sich, die Reaktion, da kommen wir gleich später noch einmal drauf. Das haben wir auch schon besprochen. Die Folgen bei den Zuhörern. Nun möchte man meinen, ja, wenn der Geist Gottes wirkt, dann ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Ist es aber nicht. Sondern wir stellen fest, es ist sowohl Betroffenheit zu erkennen, als auch Entsetzen, also Ratlosigkeit, als auch Opposition. Menschen finden das nicht gut, sondern Menschen machen sich lustig darüber. Es ist Widerstand da. Und das sind Phänomene, die kennen wir bis heute. Wenn das Wort Gottes verkündigt wird, sind das die drei Bälle, die in der Luft sind. Da werden Menschen sein, die berührt der Heilige Geist, da entsteht Betroffenheit. Da sind Menschen, die sind immer auf neue Aktionen aus, die werden das toll finden, weil hier ist Entsetzen, Erstaunen, so könnten wir das auch übersetzen. Wow, was da los ist, voll cool. Und da sind Menschen, die verstehen das geistlich und sagen, nö, das will ich nicht. Opposition ist da. Und wenn wir als Gemeinde diese drei Phänomene erleben, dann können wir sagen, alles ganz in Ordnung. Ja. Wir meinen manchmal, wir müssen diese Welt gewinnen durch die Art und Weise, wie toll wir sind. Das ist eine Illusion. Das Ärgernis des Kreuzes kriegen wir nicht aufgehoben. Menschen werden immer dagegen sein. Und da, wo der Geist wirkt, ist auch ein geistlicher Kampf. Da werden immer Menschen sein, die sich auch dagegen aussprechen. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann müssen wir bereit sein, mit Widerstand zu leben. Menschen finden das nicht toll. Ja. Ich bin eigentlich auf einer Freizeit, gerade in Brake. Unsere Absolventen sind da. Und ich frühstückte heute Morgen noch mit einem Absolvent zusammen, den ich von früher kenne. Und der ist so ein richtiger Evangelist vor dem Herrn. Die kannst du werfen, wohin du willst. Der hat immer ein Traktat in der Tasche und haut das Evangelium raus. So. Der war länger Missionar in Pakistan, spricht also mehrere Sprachen von manch einem Migrant, der hier kommt. Arbeitet in der Stadt, in der er ist, in der Migrantenarbeit. Und er sagte mir heute Morgen noch, meine Vorgesetzten haben mir verboten, noch irgendwas über den Glauben zu sagen. Ich darf nicht mal frohe Weihnachten sagen. Ich darf nur frohe Feiertage sagen. Ich darf auch nicht sagen, Gott sei Dank, sondern ich darf nur sagen, dem Himmel sei es gedankt. Ja. Und dann denke ich, das klingt irgendwie komisch. Ja. Und dann sagte er, ach, weißt du was? Ich kann es aber nicht lassen. Ja. Ich werde wahrscheinlich meinen Job verlieren. Aber schon klar, sobald ich was von Jesus sage, ich kann ja gar nicht anders, regt sich Widerstand. Dann konnte ich ihm sagen, ich weiß was, ich freue mich total. Ich höre raus, da ist der Heilige Geist, mit dem du unterwegs bist. Denn genauso ging es den Apostel doch auch. Das fällt auf. Und dann die Verkündigung des Evangeliums. Wir haben dann eine ganz lange Predigt von Petrus, die Missionspredigt, die sich bis Vers 36 dann zieht. Und überhaupt haben wir den Kapitel 2 bis 4 mehrere, schau mal auf die Uhr, ja, ein bisschen predige ich noch. Wir haben bis Kapitel 4 dann mehrere Botschaften, die uns überliefert werden aus dem Alten Testament, von den Aposteln. Und die Phänomene, also frühchristliche Homiletik in der jüdischen Bubble, haben immer folgende Elemente. Eine klare Anrede, das fällt auf. Dann eine ganz klare Schuldzuweisung der Kreuzigung. Also die sind nicht besonders diplomatisch. Petrus sagt, den habt ihr gekreuzigt, den Sohn Gottes. Ich muss sagen, verstehe ich schon, dass die Leute nachher angefressen sind und sagen, das hättest du mir aber auch ein bisschen vorsichtiger sagen können. Nee, sehen die Apostel überhaupt nicht ein. Ja. Dann der Schriftbeleg aus dem Alten Testament. Gottes Kraftwirken durch Jesus wird herausgearbeitet. Dann die heilsgeschichtliche Einordnung, wie passen Altes und Neues Testament zusammen. Jesu Tod und Auferstehung ist immer dabei. Und am Ende die Einladung zur Buße und zum Heil. Macht das auch fest. Ja. Also dann merken wir, die Apostel, die lassen nichts anbrennen, wenn die das Evangelium verkündigen. Das ist schon sehr, sehr, sehr konkret. Und ich will uns auch einladen, dass wir Mut haben zu sagen, daran will ich mich orientieren. Ja? Also ich will ja nicht nur einen geistlichen Impuls setzen, sondern ich will dem Menschen sagen, du brauchst Jesus Christus, sonst bist du verloren. Mein letzter Punkt für heute. Die Folge von Pfingsten, eine lebendige Gemeinschaft. Was machte der Heilige Geist denn mit den Glaubenden? Und Robert hat die Stelle schon gelesen, am Ende von Apostelgeschichte 2, folgende Beobachtungen betont Lukas besonders. Es gibt Spannungen, das habe ich schon gesagt, das neue Volk Gottes entsteht, eine schrittweise Trennung. Am Anfang leben sie noch so, als könnten sie mit dem alten Israel zusammen sein. Wir lesen in Apostelgeschichte 3, sie gehen noch beten, besuchen die jüdischen Gottesdienste. Am Ende von Kapitel 3 geht das schon auseinander. Am Ende von Kapitel 6 bildet sich Verfolgung. Kapitel 7 wird der Stephanus gesteinigt und ab Kapitel 8 ist eine ganz schwere Verfolgung. Der Weg geht also schrittweise auseinander. Das wird deutlich. Und dann erleben wir die Gemeinde in einer besonderen Art und Weise. Was bewirkt der Geist in den Glaubenden? Und jetzt haben wir diesen wunderbaren Text, die Verse 42 bis 47. Das wird häufig getrennt voneinander betrachtet. Aber das gehört zu Pfingsten dazu, weil es die Folge des Wirkens des Heiligen Geistes in dem Herzen der Glaubenden ist. Und ich möchte ganz kurz ein paar Phänomene für uns festhalten und erwähnen, die mir hier auffallen. Ja? Also, es fällt auf, die Gemeinde ist eine beständige Gemeinschaft. In unserem Text wird besonders erwähnt, sie blieben aber beständig. Sie trafen sich täglich. Also was bewirkte der Heilige Geist im Herzen der Glaubenden, wenn er Raum hat zum Wirken? Beständigkeit. Beständigkeit heißt, ich bin da. Mit mir kannst du rechnen. Ich muss manchmal schmunzeln. Da fallen mir Personen ein, die für sich beanspruchen, ich bin besonders vom Heiligen Geist geleitet und die Folge ist, sie sind nicht beständig. Sie sind mal hier und mal da und mal in dieser und mal in jener Gemeinde und mal bei der Aktion und mal bei jener. Suchst du aber jemand für die Kinderstunde? Suchst du jemand für den Lobpreisteil? Da findest du die Leute da gar nicht. Und sagen, das ist aber komisch. Denn bei den ersten Christen war es so, der Heilige Geist wirkte Beständigkeit. Ich bin da. Und mit mir kannst du rechnen. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird das passieren. Das fällt mir auf. Ein weiteres Phänomen, das überspringe ich, wäre eine Beispielgeschichte gewesen. Ja, ein weiteres Phänomen fällt mir auf. Die Gemeinde, eine lernende Gemeinschaft, fällt uns das auf in dem Text? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was haben sie besucht? Lehrveranstaltungen. Lehre der Apostel müssen wir uns so vorstellen, die Apostel erzählen, wer Jesus Christus war und wie das alles zusammenpasst. Also der Hauskreis war voll. Die Bibelstunde war voll. Wo der Geist Raum hat zum Wirken, besuchen Menschen Veranstaltungen, in denen es um Lehre geht. Und da muss ich auch schmunzeln. Das deckt sich so gar nicht mit der Praxis, die ich aus vielen christlichen Kreisen kenne. Was wird gehypt und was wird besucht? Es ist meistens nicht die Bibelstunde. Ja. Sondern irgendeine andere Veranstaltung. Und das überrascht mich. Da fallen mir Stellen ein, wie im Neuen Testament das gesagt wird. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme, wird dem jungen Timotheus gesagt, weil dann übernimmt Paulus und macht selber weiter. Bis dahin, dass ich in Apostelgeschichte 6 lese, als die Zahl der Jünger, so steht es da, das ist das Wort für Schüler, als die Zahl der Schüler viel geworden war, das heißt, die Gemeinde verstand sich als Lehrort und die Besucher waren nicht Gottesdienstbesucher, sondern sie waren Schüler. Das war das Wort, das sie sich selbst gegeben haben. Wir kommen zusammen, um von Jesus zu lernen. Das zeichnet Menschen aus, die dem Geist Gottes Raum geben in ihrem Leben. Das fällt auf. Dann die Gemeinschaft, eine liebende Gemeinschaft. Das Wort, das das Neue Testament gebraucht, ist Koinonia. Das kennt man für gewöhnlich, wenn man schon ein paar Mal in die Kirche ging. Koinonia meint Anteil nehmen und Anteil geben. Also Gemeinde ist nie nur Veranstaltungsort. Gemeinde ist immer auch soziales Kit. Ich nehme Anteil am Leben des anderen. Bei den Aposteln zeigte sich das ganz konkret. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft und dann sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Also der Wunsch, Anteil zu nehmen am Leben des anderen, war so stark, dass sie Dinge verkauften. Sie mussten das nicht tun, so lernen wir das später in Kapitel 5. Aber der Wunsch, ich will an deinem Leben Anteil nehmen, ich ertrage es nicht, wenn du Not hast und ich dir helfen kann, dich in Not zu lassen, das ertrugen sie nicht. Und ich lerne hier bei den Aposteln, das Wirken des Geistes zeigt sich auch in einer veränderten Haltung zum eigenen Besitz. Er wird zum Werkzeug Gottes. Und zu Bedürftigen, das Leid von Menschen lässt uns nicht kalt. Da, wo der Geist Gottes wirkt, sind das Phänomene, die sichtbar werden und erfahrbar werden. Ja, und jetzt, das kann ich ja für dich nicht beantworten. Welche Stellung hat der Heilige Geist, wenn es um deinen Besitz geht? Welche Stellung hat der Heilige Geist in deinem Leben, wenn es um die Not der anderen geht? Das finde ich sehr spannend. War bei den Aposteln ein ganz bedeutsames Phänomen. Eine gedenkende Gemeinschaft. Auch hier, sie kommen zusammen und dann haben wir diesen interessanten Vers hier. Waren täglich beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten. Also brachen das Brot und hielten die Mahlzeiten, wird hier voneinander abgesetzt. Es war schon so, dass damals jede Mahlzeit mit dem Brechen des Brotes begann, aber es ist auch ein Synonym fürs Abendmahl. Ja. Das heißt, Brot brechen und Essen wird hier voneinander abgesetzt. Also man traf sich und wenn man zusammen war, dann sprach man über Jesus Christus. Es war ganz viel geistliche Gemeinschaft da. Und das machten die täglich. Stell dir das vor. Die kommen vom Gottesdienst und dann treffen sie sich nochmal zu Hause, um über Jesus zu reden. Und dann merke ich, das ist etwas, das kenne ich gar nicht so stark. Ja? Wenn wir zusammen sind, wir reden über Job, wir reden über Fußball. Und welche Rolle spielt Jesus? Ja. Und sie öffneten ihre Wohnzimmer dazu und man feierte zu Hause das Abendmahl. Also stellt euch vor, ja, wir hätten Gottesdienst und wir würden sagen, so, nahm Gottesdienst Abendmahl bei Adams heute und morgen nahm Gottesdienst Abendmahl bei Ristix und übermorgen nahm Gottesdienst Abendmahl bei Riesens. Würden wir sagen, Mann, was haben die denn für einen Drive? Also war das bei den Aposteln. Das Zeugnis von Jesus Christus war so präsent, dass ich sagen muss, ja, vielleicht finden wir das gar nicht so wieder, dieses Wirken des Geistes in meinem Leben. Die Gemeinschaft war aber auch eine betende Gemeinschaft. Da haben wir diesen wunderschönen Text. Sie blieben zusammen in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist richtig falsch übersetzt. Ja. Es gibt auch wenige Übersetzungen, die das richtig übersetzen, weil das komisch klingt im Deutschen. Da ist ein Plural und genau genommen müssen wir übersetzen, sie blieben in den Gebeten. Und es meint nicht nur, dass es viele waren, sondern dass es unterschiedliche Gebete waren. Da haben wir in der Apostelgeschichte Gebete, da kommt die ganze Gemeinde zusammen. Da haben wir einzelne Gebete, da haben wir Gebete in Not, da haben wir eine Gebetsnacht, da haben wir auch ganz traditionelle Gebete, Apostelgeschichte 3, sie gehen zum Gottesdienst, zu einem vollkommen liturgischen Gottesdienst, voller Traditionen. Und wir haben ja manchmal den Eindruck, Tradition und Wirken des Geistes muss sich ausschließen, das war bei den Aposteln nicht so, sondern eine Fülle von Gebetsformen hatten dort Platz, deshalb der Plural an der Stelle. Sie waren eine evangelistische Gemeinschaft. Auch das fällt auf. Ja, der Text spricht davon, der Herr aber fügte zur Gemeinde täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Christen verstanden sich als Ort, der andere zu sich einlädt. Eine Gemeinde, in der der Geist Gottes Raum hat, ist immer auch eine Gemeinschaft, durch die der Herr wirkt. Und zwar, er tut hinzu. Und nicht nur einmal im Jahr beim Baseballcamp. Täglich. Täglich. Das heißt, es war diese Perspektive, Herr, gebrauche du uns, wirke du durch uns. Und ihr Lieben, ich wünschte, dass das unser Anliegen immer wieder ist. Da ist schon lange niemand mehr zum Glauben gekommen bei uns, Herr, woran liegt's? Wo hemmen wir das Wirken des Geistes? Und diese Perspektive, Herr, du willst mich gebrauchen bei meinen Kollegen, bei meinen Nachbarn. Ich will Menschen einladen zu dir. Und ich freue mich sehr, dass wir diese evangelistischen Gottesdienste haben, 4-mal im Jahr. Meinetwegen können das ruhig noch mehr werden, weil wir wünschen, dass Gott durch uns Menschen ruft. Und hier sind wir unterschiedlich begabt. Ja, auch da, ich erzählte euch von dem guten Mann, mit dem ich heute Morgen frühstückte. Da denke ich, wie macht er das? Ich kann das gar nicht so. Ja, dann sagt er war gestern Schuhe kaufen und was macht er? Erstmal Traktate weitergegeben, eine Verkäuferin oder kommt eine andere Verkäuferin und die sagt, sie waren letztes Jahr schon mal hier, auch wieder so der Freizeit in Brake. Da haben sie mir ein neues Testament gegeben. Sagt er, oh, das wusste ich gar nicht mehr. Dann denke ich auch, also es gibt Menschen, denen geht das besonders von der Hand und wenn du so einer bist, dann nutz das. Verteil das Evangelium, lad Menschen ein, dass Gott Menschen ruft. Und andere können hier toll singen und können das Evangelium verkündigen. In dem Zusammenspiel geschieht das. Aber niemand von uns lässt Gott vom Haken, sondern er sagt, durch dich will ich Menschen einladen. Und da sollten wir immer wieder drum beten, wo der Geist wirkt. Das ist ein Ort, in dem Menschen eingeladen werden. Ja, hier eine kurze, schöne Geschichte. Ich finde es so schön. Ich erinnere mich an eine Vorlesung, die ich besucht habe, damals als junger Masterstudent. Ja, und wir hatten vorher ziemlich viel Pflichtliteratur abzureißen. Es ging darum, so verschiedene Gemeindebaukonzepte sollten wir lesen und kennen und dann miteinander vergleichen. Und uns wurden dann Situationen vor Augen gestellt. Wir mussten darüber reden, welche Konzeption passt in dieser Situation und in diesem Land und warum passt es und warum nicht und so. Das war das Gespräch. Der Dozent moderierte das sehr kompetent. Und es musste natürlich alles belegt sein, ja, was da gesagt wurde. Man musste sich immer auf irgendeinen Gelehrten berufen. So ist die akademische Diskussion. Nicht immer glücklich, aber ist eben so. So. Und dann fragt ein Student, ja, und was ist, wenn ich evangelisiere und keine Gemeinde gründe? dann setzt der Dozent ab, ja, sagt, jetzt gibt es keine wissenschaftliche Antwort. Aber passen Sie auf. Evangelisieren ohne Gemeinde zu gründen ist, oh, hoppla, ich habe den falschen Knopf gedrückt, ist wie das Melken einer Kuh ohne einen Eimer drunter zu stellen. Wollen Sie das? Ja, das ist irgendwie ein bestechendes Argument. Nicht sehr wissenschaftlich, aber logisch. Ja. Wollen Sie das? Dann sagt er, wer Evangelium ernst nimmt, der gründet die Gemeinde und sorgt darum, dass Menschen in die Gemeinde kommen. Denn das Prinzip ist folgendes: Gerettete gehören in die Gemeinde und in die Gemeinde gehören Gerettete. Und wo das nicht passiert, stimmt irgendwas nicht im System. Weil Gott tut hinzu zur Gemeinde. Das überspringen wir, also sehr glücklich, mit viel Freude und so. Ja. Gebt mir noch ein paar Minuten. Die Gemeinde, eine wundersame Gemeinschaft. Weil das ist so ein Punkt, den überspringen wir ganz schnell. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und man denkt, ja, wenn wir über den Heiligen Geist reden, überspringen wir diesen Vers immer, denn in der Gemeinde Detmold Nord passieren da keine Wunder. Also ist der Geist Gottes überhaupt nicht präsent? Ich weiß nicht, ob du dir solche Fragen stellst. Ich lade dich ein, solche Fragen zu stellen. Weil fairerweise darf man sie stellen. Wie kommt das? Wir werben hier um das Wirken des Geistes, aber die Facette der Wunder klammern wir aus. Ist das fair? Ich halte mich hier kurz auf ein wenig. Will euch mitnehmen. Die Gemeinde, eine wundersame Gemeinschaft. So, wir lesen in der Apostelgeschichte, das sind die Wunder, die in der Apostelgeschichte genannt werden. Und wir lesen von 15 Wundern oder Wunderserien in der Apostelgeschichte. Und jetzt je nachdem, mit welchen Kreisen, charismatischen, pfingstlerischen Kreisen du schon zu tun hattest, weißt du, wovon ich rede oder nicht. Ja, da erinnere ich mich an einer Gemeinde, in der war ich unterwegs und da sagt mir einer der Ältesten, weißt du was, wir vertrauen dem Geist Gottes so sehr, bei uns wird niemand mehr sterben, weil Jesus ist gekommen und hat den Tod besiegt. Habe ich auch nur gedacht, ach du liebe Zeit, ja, das Gespräch müssen wir eigentlich nicht führen. Ja. Wir warten einfach, bis Opa Adelbert das Zeitliche segnet und dann hat sich das erledigt. Ja, dann dachte ich, und ihr werdet auch nicht mehr krank? Nö, werden wir alle nicht mehr, denn er trug ja am Kreuz unsere Krankheit. Ja, so sagt es das Jesaja-Buch für uns. Da merkte ich, also es ist komisch. Oder ich erinnere mich an ein anderes Gespräch, da ist ein Absolvent, zum Glück einer anderen Bibelschule, sonst ich wäre angefressen, wenn das ein Brakel gewesen wäre. Der sagt mir doch tatsächlich, nenn mir einen Kranken, den Jesus von sich geschickt hat. Jesus hat sie alle geheilt. Wer sich an Jesus wendet, wird geheilt. Da hatte ich auch, super Satz. Hast du deine Hausaufgaben tatsächlich gemacht? So, schauen wir auf die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte haben beeindruckende Wunder getan, ja, mit Schweißtücher und in den Schatten, dass der Schatten von Petrus drauf fällt. Schwupp, sind die Leute gesund. Warum ist das heute nicht so? Ja, wäre doch toll. Wenn Jonas, wenn wir über seinen Schatten laufen, zack, Zahnschmerzen sind weg. Würde mir ja gut gefallen. Ja. Ich finde, das wäre kein schlechtes Profil für einen Pastor. Ja. Also 15 Wunderserien werden uns genannt. Auffallend ist, 10 Wunder geschehen im jüdischen Kontext. Und gehäuft in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte. Es lohnt sich also innezuhalten. Das sind die Wunder, die in der jüdischen Bubble geschehen, ja, die in der Apostelgeschichte genannt werden. Lasst das mal ein bisschen auf euch wirken. Und ich stelle mir die Frage, warum? Das ist doch unfair. Warum kriegen die Juden mehr Wunder als der Rest der Welt? Das ist doch nicht fair. Wenn du Zahnschmerzen hast, du und ein Jude neben dir, der Jude hat keine Zahnschmerzen, den heilt Jesus nicht. Pech gehabt, kein Jude. Macht das Sinn? Es macht durchaus Sinn. Ich will versuchen, diese Nuss für uns zu knacken hier und dann höre ich auch auf. Ja. Mir fällt auf, da ist Johannes der Täufer im Gefängnis und er schickt zu Jesus und fragt, bist du der Messias? Bist du der, auf den wir warten, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Eine ganz faire Frage, aus großem Frust heraus. Und auf die Frage, bist du es, wäre doch die richtige Antwort gewesen, ja oder nein. Da wüsste man, wo dran man ist. Aber wie antwortet Jesus? Er sagt, geht mal zurück zu Johannes und erzählt das. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, arm wird das Evangelium gepredigt. Was ist das denn für eine Antwort, Jesus? Ganz einfach. Jesus greift zurück auf Jesaja 35, Vers 5 und Jesaja 61, Vers 1. Das sind die Zeichen, die genannt werden, die passieren werden, wenn der Messias kommt. Merken wir, das ist das Besondere an der jüdischen Bubble. Das hatten die drauf. Deshalb spricht das Neue Testament oft auch nicht nur von Wunder, sondern von Wunder und Zeichen. Man fragt sich, Zeichen wofür denn bitte schön? Zeichen dafür, dass Jesus der Messias ist. Diese Texte hatten die Juden vor Augen und jeder hat die Dinger gelernt und konnte checken, ist der Typ der Messias oder nicht, der dort auftritt. Finden die messianischen Zeichen statt und Jesus kommt und arbeitet die messianischen Zeichen ab und man kann genau erkennen, er ist der von Gott gesandte Messias, weil er die Zeichen dafür tut. Ja, Zeichen und Wunder, die Wunder sind Zeichen des Messias. Deshalb sind sie so geballt und gehäuft im jüdischen Kontext, weil dieser Link da war. Wir müssen uns das so vorstellen, also das hatte ich schon ein paar Mal, ich muss zu irgendeinem Kongress beruflich und werde dort abgeholt und weiß nicht von wem. Ja. Und dann schreibe ich nur, ja, ich komme mit der blauen Jacke und dem schwarzen Koffer. Das ist das Zeichen, daran kannst du mich erkennen, aber 40% der Passagiere haben eine blaue Jacke und einen kleinen schwarzen Koffer. Ne? Dann sagen auch klein und dick und dann finden die mich meistens. Ne? So. Aber das sind die Zeichen, an denen erkennst du Eduard Adam. Die alten Propheten nennen Zeichen, an denen werdet ihr den Messias erkennen. Und Jesus kommt und arbeitet die ab. Und nachher sagt er den Aposteln, ihr werdet die gleichen Zeichen tun. Und deshalb sind die in der jüdischen Bubble so stark, weil es das Zeichen dafür ist, Jesus ist der Messias. Nachher gibt es auch noch Wunder. Es wäre es auch falsch zu sagen, Gott tut keine Wunder mehr. Aber es ist nicht die Zeit Jesu Christi und nicht die Zeit der ersten Christen in der jüdischen Bubble. Verstehen wir den Unterschied? Deshalb werden uns in der Apostelgeschichte 2 so viel Wunder beschrieben. Und wir wollen nie dort ankommen, dass wir sagen, wir trauen unserem Herrn keine Wunder mehr zu. Aber wir werden frustriert, wenn wir sagen, Moment, 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 wieso konnte Petrus so tolle Wunder tun und unser Jonas nicht? Ganz einfach. Jonas erweist sich nicht als Messias. Wir würden ihn feuern, wenn er das täte. Aber in dem Gebet von Jonas kann Gott Wunder wirken. Aber wir leben nicht mehr in der Frühzeit des Neuen Testamentes. Wozu Pfingsten? Lass mich die Punkte noch mal nennen. Und wie viel Bedeutung der Geist Gottes in deinem Leben hat, wie viel davon bei dir zu sehen ist, das kann ich nicht für dich beantworten. Das kannst nur du für dich beantworten. Ich kann das nur für mich beantworten. Da muss ich sagen, der Geist Gottes hat zu wenig Raum. Ich wünschte, es wäre deutlicher ausgeprägt, was er tun möchte. Und Pfingsten erinnert uns daran, das will Gott in deinem und meinem Leben wirken. Deshalb gib dem Geist Gottes Raum dazu. Sonst bist du wie die alte Dame, die sagt, hurra, wir feiern Pfingsten, wir haben den Geist Gottes. Aber er liegt unten rechts in der Schublade und ist nicht von Bedeutung für mich. Und das Geschenk, das Gott uns darreicht durch seinen Geist, ist nicht von Bedeutung. Und deshalb freue ich mich, dass wir Pfingsten feiern. Freue ich mich, dass wir hier so zusammenkommen. Und wollen uns gegenseitig ermutigen und erinnern, der Geist Gottes ist da. Wir sind beschenkt, weil Gott all das in uns wirken möchte. Amen.